Das ist eigentlich genau meine Frage. Wie ist das eigentlich, wenn wir in den Gottesdienst kommen? Erwarten wir, dass wir Gott begegnen? Hoffen wir überhaupt, dass wir Gott begegnen? Ich weiß nicht, ob eine wirklich ehrliche Antwort so ein Jein wäre. Natürlich wünschen wir uns eine Gottesbegegnung, wo wir seine Liebe erfahren dürfen, wo wir eintauchen können so in ein Erleben göttlicher Annahme, dass wir aus dem Gottesdienst kommen, erfrischt und wir das Gefühl haben, der ganze Segen Gottes ausgegossen über meinem Leben, das dürfte von mir aus jeden Sonntag geschehen, oder? Aber vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass viele Gottesbegegnungen, die in der Bibel beschrieben sind, wie soll man das nennen, eher konfrontativ sind. Denk nur an Paulus, der ist da unterwegs und er fällt blind zu Boden. Konfrontativ. Vielleicht ist man fast froh, wenn man aus dem Gottesdienst kommt und weiß, Gott hat mich in Ruhe gelassen. Wir können draußen bei Kaffee in Ruhe bereits die Herbstferien besprechen, ohne dass ich in meinem Leben etwas umstellen oder aufräumen muss. Wir werden in den nächsten Wochen 4 Gottesbegegnungen betrachten. Und manche davon sind für die von Gott Besuchten echt herausfordernd. So wie heute bereits angedeutet. Eine Gottesbegegnung, die ans Licht bringt, wie es um uns steht. Ja, wollen wir das überhaupt? Wir werden eines entdecken. Auch wenn Gott uns aufschreckt in unserem Leben, Begegnungen mit ihm sind immer heilsam. Begegnungen mit Gott sind immer heilsam. Und ich bete darum, dass unsere Sehnsucht, Gott zu begegnen, auch wenn es herausfordernd ist, unsere Sehnsucht zunehmen mag. Und das möchte ich jetzt gerade noch tun. Jesus, gib uns Mut. Gib uns Mut, immer wieder dir zu begegnen. Dem heiligen Gott. Dem heiligen Gott, der nicht irgendwo fern ist, sondern ganz nah. Dem heiligen Gott, der in unser Leben hineinspricht. Der ans Licht bringen will, wie es um mich steht. Weil du möchtest uns heilen. Du möchtest uns helfen. Du möchtest uns dienen. Ich danke dir, dass alles, was du tust, zu unserem Besten ist. Amen. Zu unserem Besten. Wir wollen heute miteinander entdecken, wie Gott uns davor bewahrt, dass die Sünde uns zu Fall bringt. Und eins kann ich schon verraten, er tut das nicht, indem er einfach alle Sünde von uns fernhält, sondern er tut das, indem er kommt und den gefährlichen Mechanismus der Sünde aufdeckt und uns so in die Lage versetzt, uns rechtzeitig von der Sünde abzuwenden. Ja, wie funktioniert dieser Mechanismus? Wir lesen ganz vorne in der Bibel davon. Die ersten Kapitel der Bibel erzählen nicht nur, wie der Mensch geschaffen wurde und wie er sich ausbreitet. Es ist gleichzeitig die Geschichte davon, wie die Sünde sich ausbreitet. Und ich bin sicher, wir kennen diesen Mechanismus auch in unserem Leben. Und deshalb wollen wir genau hinhören. Ich lese aus 1. Mose 4, die Verse 3 bis 7. 1. Mose 4, die Verse 3 bis 7. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Und auch Abel opferte ihm von den erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an, Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und er blickte grimmig zu Boden. Warum bist du so zornig? Fragt der Herr ihn. warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Wir haben hier einen Bericht darüber, wie es so weit kommt, dass Kain schließlich ja seinen Bruder umbringt. Der eigentliche Auslöser, dass Gott das eine Opfer annimmt, das andere nicht, wird hier in unserem Text nicht näher erklärt. Wer dem nachgehen will, der wird im Hebräer 11 fündig. Darauf möchte ich heute nicht eingehen. Im Zentrum des Berichts steht die Reaktion von Kain. Er wird sehr zornig. Und wir wollen ja vorsichtig sein, nicht zu viel zwischen die Zeilen hineinlesen, aber ich glaube, wir können sagen, die Beziehung zwischen diesen beiden, Kain und Abel, das war wohl keine einfache. Wir haben nur diesen einen Ausschnitt aus ihrem Leben, aber ich kann nicht glauben, dass es nur dieser Vorfall war, den Kain dazu bringt, einfach seinen Bruder umzubringen. Da muss doch eine Vorgeschichte sein. Wahrscheinlich wird doch hier einfach das Fass zum Überlaufen gebracht. Vielleicht, so stelle ich mir es vor, vielleicht war Abel auch sonst der, dem alles glückte. Der jüngere Bruder, der den Älteren in allem überflügelt. Der, der immer Erfolg hat, der, dem alles gelingt. Vielleicht sogar der Liebling von Eva. Und die Grenze war längst überschritten, wo kein Abel einen Erfolg gegönnt hätte. Bei weitem nicht. Wir finden hier mehr als Rivalität, wir finden hier puren Neid. Und wieso, fragt sich Kain, wieso sind immer alle für ihn und warum sind immer alle gegen mich? Und so trifft es ihn mehr als empfindlich, dass sich Gott bei ihrem Opfer nun auch noch auf die Seite Abel stellt. Obwohl Gott natürlich Gründe hat. Man hat fast den Eindruck, dass die Zurückweisung seines Opfers gar nicht so eine Sache gewesen wäre, wenn Gott auch das Opfer von Abel zurückgewiesen hat, oder? Wenn Gott zu beiden gesagt hätte, sorry, geht nochmal über die Bücher, das wäre okay gewesen. Aber das Opfer von Abel wird angenommen und seines, einmal mehr kassiert er eine dieser bitteren Niederlagen. Da wurde, erzählt die Bibel, Kain sehr zornig und blickt grimmig zu Boden. Vielleicht kannst du dich gerade mit Kain und seinem Frust und seiner Wut identifizieren. Ich weiß es nicht. Zurückgestellt. Warum eigentlich immer ich, der unten durch muss? Wir durchleben zuweilen aber auch andere Emotionen, die uns an genau denselben Punkt führen. Wir erleben vielleicht Ablehnung, sind konfrontiert mit Unrecht, wir werden enttäuscht. Was macht die Verzweiflung darüber, die Hilflosigkeit, den Frust, den wir in diesen Situationen empfinden, was machen die mit uns? Ja, wir können zurückdenken an unsere Jugend, als wir noch Teenager waren. Ich weiß, was es mit uns machte. Wir sind hochgestürmt ins Zimmer und die Türe ist zugeflogen. Mit einem lauten Knall. Aber wenn man genau hinschaut, und das wollen wir heute Morgen, wenn man genau hinschaut, passiert eigentlich Folgendes. Während die Zimmertür zuknallt, springt die Hintertür unseres Herzens auf. Sie springt auf für Gedanken der Vergeltung, der Verwünschung, des Selbstmitleids und so weiter. Ist das nicht so? Das, genau das ist der gefährliche Mechanismus der Sünde. Warum? Sünde, das ist auch das, was Gott hier sagt. Sünde ist eine Macht, die beständig versucht, Zutritt zu unserem Leben zu erhalten. Und solche Emotionen öffnen ihr die Tür. Darum kommt Gott. Er sucht keinen auf und warnt ihn, sei vorsichtig in deiner Wut. Dir lauert die Sünde auf. Gerade jetzt in diesen Emotionen, die du durchlebst, steht die Hintertür deines Herzens weit, weit offen. Gott sagt, dir lauert die Sünde auf. Nach dir ist ihr Verlangen. Ich kann ja mal in unser Leben blicken, wenn wir solche Momente erleben. Ich denke, wir haben alle schon diese Emotionen erlebt. Was geschieht? Ich erlebe, dass Folgendes passiert. Die Sünde kommt und sie schmeichelt sich ein. Sie gibt nämlich vor, auf unserer Seite zu stehen. Sie ist die Einzige, die unsere Wut so richtig versteht und vor allem, die diese Wut auch berechtigt findet und die uns zuruft, genau so ist es. Dir wurde Unrecht getan, wehr dich. Und das tut so gut. Jemand, der mich versteht. Es tut so gut, dass wir uns mehr und mehr öffnen für ihre Vorschläge. Sie tut so gut, dass wir immer weniger erkennen, dass das, was sie vorschlägt, Lügen sind. Das ist der Mechanismus der Sünde. Gott warnt Kain. Und wir wollen diese Warnung hören. Jesus sagt über den Teufel, er war von Anfang an ein Mörder. Er stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Das sagt Jesus über den Teufel. In ihm gibt es keine Wahrheit. Die Sünde redet nie aus Anteilnahme. Gott sagt, sie will dich zu Fall bringen. Das ist die Wahrheit. Sie will dich zu Fall bringen. Sie säuselt so lange, bis wir am Boden liegen. Ja, wo war sie, als Kain erschrocken auf seine blutigen Hände schaute? Wo war sie, als Gott Rechenschaft von ihm forderte für den Mord an seinem Bruder? War sie da immer noch mitleidig an seiner Seite? Längst war nur noch hämischer Triumph zu finden. Hinter der Sünde steht der Teufel und in ihm gibt es keine Wahrheit. Wir dürfen ihm nicht glauben. Und ich weiß, dass wir ihm oft glauben. Ich auch. Wenn wir wütend sind, verletzt, beleidigt, ist diese Stimme so verlockend. Und wir denken, wir sagen, wir tun Dinge, die sind nicht heilig, die gefallen Gott nicht. Sie verletzen den Gegenüber. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auf Jesus schauen müssen. Auf Jesus, der am Kreuz stirbt für genau diese Schuld. Für Jesus, der am Kreuz diese Schuld getragen hat. Wo wir aus Beleidigung, aus Wut, aus Frust Dinge gesagt und getan haben, die nicht recht waren, dürfen heute das Abendmahl feiern. Und wir wollen ganz bewusst zu Jesus kommen und Vergebung suchen. Wir brauchen Vergebung, wir alle. Ja, so ist die Realität. Zuweilen durchleben wir Emotionen, die der Sünde eine Tür öffnen. Sie will uns zu Fall bringen. Aber, es gibt ein Aber, so weit muss es nicht kommen. Wir haben einen Gott, der ist auf unserer Seite. Er eilt zu Hilfe. Zu Hilfe, damit wir die Sünde zurückweisen können. Das macht mir so Mut. Gott im Himmel sieht. Auch hier. Er nimmt die Wut von Kain nicht nur wahr, sondern er kommt und begegnet ihm und will ihm helfen. Wie tut das Gott? Wir haben es gelesen. Gott kommt, begegnet Kain und stellt ihm eine einfache Frage. Warum bist du so zornig? Ja, soll diese Frage Kain vor der Sünde bewahren? Müsste Gott nicht besser sagen, hör auf, zornig zu sein? Der Punkt ist der. Nicht die Emotionen sind das Problem. Denn Emotionen gehören zum Menschsein, so wie Gott den Menschen geschaffen hat. Ich glaube, Emotionen sind sogar ein wesentlicher Bestandteil davon, dass die Bibel sagt, wir sind im Bild Gottes geschaffen. Zur Fähigkeit, sich zu freuen, gehört nun mal die Fähigkeit, sich aufzuregen. Zum Gefühl der Befriedigung gehört nun mal das Gefühl des Frusts. Wer Annahme erleben kann, der kann auch Ablehnung empfinden. Zugespitzt. Zu Liebe gehört Hass. Es ist doch dieselbe Emotion, einfach ganz am anderen Spektrum der Bandbreite. Hier ist Liebe, hier ist Hass. Aber eigentlich dieselbe Emotion. Und es kann deshalb nicht darum gehen, Emotionen zu unterdrücken oder zu verhindern. Und deshalb sagt Gott zu Abel auch nicht, hör auf, zornig zu sein. Sondern er kommt mit dieser Frage. Warum? Kain, warum bist du so zornig? Wir erleben diese Emotionen. Impulsive, sensible Menschen, mehr als andere. Und es geht darum, in diesen Emotionen darauf zu achten, dass die Sünde, unsere Enttäuschung, unser Frust, unser Selbstmitleid nicht ausnützt und uns böse Motive unterjubelt. Warum bist du so zornig, fragt Gott, warum blickst du so grimmig zu Boden? Würde Kain sich diese Frage stellen, könnte er durchschauen, dass er umgarnt wird von der Sünde. Denn Gott sagt, wenn du Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Wir wollen noch einmal in unser eigenes Leben hineinschauen. Wie ist das, wenn wir lieblos reagieren? Ist da nicht immer, immer etwas im Hintergrund, das mich wurmt? Das mich genervt hat, das mich verletzt, das mich enttäuscht hat. Dieser Mechanismus spielt nicht nur bei Mordplänen. Ich hoffe, die kommen bei uns nicht so oft vor. Sondern auch bei lieblosen Bemerkungen, bei rücksichtslosem Verhalten, bei abschätzigen Gedanken und so weiter und so weiter. Immer derselbe Mechanismus. Es sind Situationen, wo wir bildlich gesprochen grimmig zu Boden blicken. Und die Sünde wartet nur noch, bis sie den roten Knopf drücken kann. Kennst du den roten Knopf? Ich wollte einen mitbringen, aber ich hatte keinen. Schade, es ist ja nur auf dem Bild. Der rote Knopf hat einen Namen. Er heißt Warte nur. Warte nur, das kann ich auch. Er hat sogar noch einen Fachausdruck. Okay, wenn du mir so kommst, dann musst du dich nicht wundern über das, was jetzt passiert, Knopf. Die Sünde wartet nur, bis sie diesen einen Knopf drücken kann. Und dann schaut sie zu, was nun Schönes passiert. Gott ruft Kain zu. Ich sehe, welche Emotionen du durchlebst. Sei jetzt besonders vorsichtig. Prüfe ganz bewusst deine Motive. Es steht, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Du blickst aber zu Boden. Hast du womöglich Böses im Sinn? Pass auf, dann lauert die Sünde dir auf. Sie wartet darauf, diesen Knopf zu drücken. Die entscheidende Frage an uns ist immer wieder, was gewinnt Raum in meinem Herzen? Plane ich Gutes oder Böses? Ich möchte es so sagen, was Gott uns hier zeigt, ist Emotionen am unangenehmen Ende der Skala. Ich rede nicht von Liebe, ich rede von Hass. Und nicht von Annahme, sondern von Ablehnung. Nicht von Verständnis, sondern von Unverständnis. Diese Emotionen sind immer eine Herausforderung für uns, immer. Und sie sind ein hochpotenzielles Einfallstor für die Sünde. Und wenn wir in diesen Emotionen drin sind, an diesem Ende der Skala, müssen wir ganz besonders sorgfältig unsere Motive prüfen. Und Gott gibt einen einfachen Test. Schaue ich zu Boden? Oder kann ich frei umherschauen? Das ist vielleicht bildlich gesprochen, aber ich finde, es trifft die Sache so gut. Wir erleben das doch mit Kindern. Da ist ein Streit. Man geht dazwischen und man sieht die Blicke. Wisst ihr, ich habe folgende Erfahrung gemacht. Wenn man versucht, den Streit zu schlichten und das Kind schaut einem nicht in die Augen, sobald man den Rücken dreht, geht der Streit weiter. Jede Wette. Weil die Mimik von Kindern ist sowas von einfach zu durchschauen. Man sieht, es ist noch nicht gelöst. Es ist kein Friede da. Es kocht noch immer. Und es ist nur ein lästiger Unterbruch, bis solange der Vater in der Nähe ist. Aber warte nur. Warum schaust du so grimmig zu Boden? Das ist unser Test. Wenn ich in diesen Emotionen drin bin, will ich mich fragen, schaue ich zu Boden oder kann ich aufblicken? Gott sagt, ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Kann ich frei umherschauen? Dem Gegenüber in die Augen schauen. Meinem Gott in die Augen schauen. Dürfen diese Gedanken ans Licht kommen, meine Motive ans Licht kommen? Wir wollen doch den Heiligen Geist einladen, uns so zu dienen, wie Kain es erleben durfte. Er hat sich nicht darauf eingelassen. Und ein enormer Schaden ist daraus entstanden. Sein ganzes Leben hat eine schreckliche Wende genommen. Und wir wollen uns doch warnen lassen. Wir wollen doch heute Morgen aussprechen, Gott, ich bin darauf angewiesen, dass du mich erinnerst, meine Motive zu prüfen. Hilf mir zu erkennen, wenn ich Böses plane. Und gib mir Kraft, das Böse zu lassen. Ist das unser Gebet? Ich möchte uns einladen, genau das zu beten. Gott bitten, mit seinen Impulsen, vielleicht durch unser Gewissen, uns zu begegnen und rechtzeitig zu warnen. Manchmal sind wir auch so in etwas drin, dass es dann wie einen Ruhe braucht, vielleicht eine Zeit des Gebets, wo Gott kommen kann und etwas aufgreifen kann, was gestern oder vorgestern war, und er uns fragen kann, warum blickst du grimmig zu Boden? Wir wollen beten, dass Gott, wenn wir die Bibel lesen, uns einen Spiegel vorhält und uns hilft, unsere Motive zu prüfen. Ich möchte eigentlich beten, dass Freunde, meine Frau, mithilft, ab und zu diese Frage zu stellen. Wenn sie das an mir feststellt, warum bist du so verletzt? Gibst du guten oder bösen Gedanken Raum? Wir brauchen das. Und ich weiß, dass Gott sich freut, wenn wir ihm Raum geben. Er lässt sich gerne bitten. Er will nicht, dass wir zu Fall kommen. Er hat einen ganz anderen Auftrag für uns. Hier steht, du sollst über die Sünde herrschen. Das sagt er zu Kain. Der Sündenfall ist bereits passiert bei seinen Eltern, hat ja auch nicht so gute Vorbilder. Aber zum Nachkommen sagt er, du hast eine Berufung, du sollst über die Sünde herrschen. Nicht beherrscht, sondern herrschen. Das gefällt mir. Deshalb will ich das zu meinem Gebet machen. Ich möchte, dass wir gerade jetzt beten. Es geht ja noch einen kleinen Schritt weiter, aber hier etwas einzuschlagen, sagen, Herr, ich bin abhängig von dir. Warne mich rechtzeitig. Ich gebe dir Raum in meinem Leben. Dass ein Gebet ist, bete mit mir. Vater, eindrücklich diese Geschichte, wie du in diesen Emotionen helfen kommst mit dieser Frage, warum bist du so zornig? Jesus, wir alle wissen, dass wir, wenn wir beleidigt sind, verletzt sind, zornig sind, wirklich schwach sind. Lieber vergelten als Liebe üben. Hilf uns. Jesus, wir wollen dir Raum geben für deine warnenden Impulse, dass du kommst, uns begegnest und uns zeigst, wie es um uns steht. Hilf uns. Amen. Amen. Die Frage ist nämlich, ist das nicht illusorisch? Herrsche über die Sünde, wenn wir jetzt gesagt haben und das auch unserem Leben auch so gut kennen, dass diese Emotionen es uns so schwer machen. Kain, warum bist du so zornig? Mir ist plötzlich etwas aufgegangen. Diese Warum-Frage, die Gott uns stellt, sie ist nicht nur bewahrend, dass sie Motive ans Licht bringt, sie wäre auch heilend. Sie wäre auch heilend. Ja, aus der Psychologie wissen wir, dass es Menschen bereits hilft, ihr Leben zu meistern, wenn sie die Auslöser ihrer Emotionen in sich benennen und lokalisieren können. Das hilft bereits. Aber als Kinder Gottes haben wir das Privileg, dass es hier nicht zu Ende ist. Wir sind eingeladen, damit zu unserem himmlischen Vater zu kommen und Heilung zu erfahren. Kain, warum bist du so zornig? Ich weiß nicht, ob meine Deutung stimmt, aber falls ja, hätte Kain sagen können, ach Gott, du siehst, wie Abel immer alles gelingt und mir gelingt nichts. Ich halte das nicht mehr aus. Du siehst, wie ich mich abgelehnt fühle und so weiter und so fort. Kain war eingeladen, mit seinem Zorn zu Gott zu kommen und Heilung zu erfahren. Warum bist du so wütend? Warum bist du so beleidigt? Warum bist du so verbittert? Warum bist du so verletzt, so unversöhnlich? Mit diesen Fragen ist eine Einladung von Jesus drin. Eine Einladung, ehrlich zu sein. Gott stellt eine Frage, wir dürfen doch eine Antwort geben. Und in der Wut dürfen wir Jesu Hilfe, mit Jesu Hilfe vergeben. In Verbitterung, in Verletzungen, wir dürfen sie Jesus bringen und Annahme und Heilung erfahren, Ermutigung finden, Trost finden. Ist doch auffällig. Der von Minderwertigkeitsgefühlen geplagte Zachäus begegnet Jesus und er wird heil. Die verbitterte Samaritanerin am Jakobsbrunnen, sie begegnet Jesus und wird heil. Der von Selbstvorwürfen geplagte Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hat, begegnet Jesus und er wird heil. Der von Schuld bedrückte Verbrecher an der Seite am Kreuz von Jesus begegnet ihm und wird heil. Kann Gott das nicht auch in unserem Leben? Ich weiß eines, Jesus hat ganz besonders die Belasteten und Bedrückten zu sich gerufen. Wer beladen ist, er komme zu mir. Komm. Komm. Das ist die Einladung heute Morgen. Dir wird nicht nur zugerufen, pass auf in deinen Emotionen, prüfe deine Motive, du musst sie im Griff haben. Sondern dir wird zugerufen, Jesus ruft, komm. Komm und werde heil. Und diese Heilung ist es. Diese Heilung ist es, die dann Raum schafft für Gutes. Über die Sünde herrschen heißt nicht einfach das Böse nicht tun, sondern es heißt Gutes statt Böses. Und das können wir unmöglich aus uns selbst. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Wir lesen im 1. Petrusbrief, geht barmherzig und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet nicht Böses mit Bösem und nicht Beschimpfung mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Dazu hat Gott euch berufen. Und wenn wir sagen, das kann ich nicht, dann sagt Jesus, komm. Wir feiern jetzt das Abendmahl. Und ich möchte daran erinnern, dass bevor Jesus das Mahl ausgeteilt hat, was hat er gemacht? Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat ihnen gedient. Er hat ihnen, wie man es in der damaligen Kultur nicht stärker ausdrücken konnte, überdeutlich gemacht, sogar mit einem Erlebnis. Ich bin da, um euch zu dienen. Komm. Und so wollen wir beten. Und im Gebet uns aufmachen zu Jesus. Wir zelebrieren hier nicht ein Ritual. Einmal im Monat, Abendmahl muss sein. Nein, es ist die Einladung von Jesus. Komm, ich diene dir. Und zuerst zulassen, dass Jesus uns Mut macht. Und dann wollen wir aber auch das andere tun, was zum Abendmahl gehört. Es geht ja beim Abendmahl um Vergebung, um Schuld, die Jesus von uns nimmt. Und zu der wollen wir stehen und wir wollen sie Jesus bringen. Wir beten, Jesus, ich danke dir für diese Geschichte ganz vom Anfang der Bibel auf den ersten Seiten so eindrücklich beschrieben, wie du uns zu Hilfe kommst. In unseren Herausforderungen. Jesus, wir sind herausgefordert mit Emotionen der Ablehnung, der Verbitterung, wo wir fast nicht vergeben können, wo wir fast nicht loslassen können. Und Jesus, dann noch etwas Gutes planen zu wollen, ich stehe ja dazu, das schaffen wir nicht. Deshalb wollen wir zu dir kommen. Jesus, zu dir und bei dir Heilung empfangen. Und so möchte ich uns alle einladen, jetzt uns aufzumachen und Jesus zu sagen, wo du Heilung brauchst. Und ich weiß, vielleicht ist das nur ein erster Schritt, ist das nicht ein augenblickliches Wiederherstellen, aber ein erster Schritt, wo Jesus beginnen kann in unserem Leben, dienend, uns heil zu machen. Jesus, ich bitte dich, diene uns. Diene uns. Wir brauchen deine Hilfe. Amen. Amen.